Montagsgespräch. In deutschen Städten bleiben Arme immer mehr unter sich, natürlich nicht freiwillig, sondern aufgrund von sozialem, ökonomischem Druck. Ist das eine Binsenwahrheit? Ist das was Neues, dass die Armen, die nicht so viel Geld haben, an einen Ort ziehen, wo sie sich das Wohnen leisten können und die Halbreichen und Halbschönen und die glauben, sind was Besseres, die gehen in andere Gebiete. Eigentlich doch was ganz Normales, das ist so gefühltes Wissen, aber stimmt das auch? Ja, es stimmt. Das haben wir im Juni nicht nur bei Radio Frei gelernt, wir haben es in einer Studie nachlesen können und einer, der diese Studie verfasst hat, ist Professor Dr. Marcel Helbig, der für die Universität Erfurt arbeitet, aber auch für das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Jetzt freue ich mich, dass Marcel Helbig hier Studios. Hallo, schönen guten Morgen.
Morgen.
Sag mal eigentlich Helbig oder Helbig?
Helbig, ja, ja.
Helbig.
Helbig, ja, aber ich werde keine Vorwürfe machen, wenn er Helbig
macht. Das ist falsch. Und wenn ich den Professor weglasse, auch nicht so schlimm und den Doktor.
Ach, das ist egal. Wenn du Marcel sagst, ist auch okay.
Ja, mit paar 30, Professor, Doktor ist schon ein Ding, oder?
Gibt es auch andere.
Ja, aber das finde ich ganz selbstverständlich. Und noch Ossi, Erfurter und dann in Berlin. Sie haben ja 10 Jahre in Berlin gelebt. Mhm. Also haben die große, weite Stadt, die Supermetropole kennengelernt und dann doch gesagt, mit meinen Kindern gehe ich dann doch ins beschauliche Erfurt, oder?
Ja, unbedingt. Ich meine, wenn du das erste Mal eine Spritze im Park gesehen hast, dann mit deinen Kindern beim Spielen, dann denkst du, okay, in Erfurt habe ich das noch nicht gesehen.
Ist das jetzt mal völlig unwissenschaftlich, bevor wir wissenschaftlich werden, müssen wir mal persönlich einsteigen, ist das genau der Reflex, den dann Eltern haben, wenn sie erst wollen sie den Coolen gehören, wohnen dann in Kreuzberg und sind Party und sagen, oh, wie cool, alles multikulturell und hier geht ja richtig die Party ab und so, da gehe ich mal hin, Leipzig, cooler Ort und Berlin, nicht mehr ganz so cool, aber war ja mal cool. Wenn ich aber dann eine Familie gründe mit paar 30, dann will ich schon in die Gegend ziehen, die ich früher für spießig gehalten habe, aber für meine Kinder will ich ja nur das Beste, da gehe ich an die Schule und ziehe an den Ort. Ist das ein Reflex, der ganz normal ist? Oder?
Ich glaube schon, dass der ganz normal ist. Und das ist zum einen, wenn das Kind geboren wird, zum anderen dann, wenn es eben um die Einschulung geht, überlegen es die Eltern 2 oder 3 Mal, wo sie ihr Kind dann hingeben wollen. Das wäre bei uns in Berlin mit Sicherheit auch genauso gewesen. Und das, Sie sagen es schon richtig, Kreuzberg ist ein schönes Beispiel, wo dann auch bestimmte Privatschulen florieren innerhalb von Kreuzberg, die sich ein Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel nicht mehr leisten kann, wo Schulgelder gezahlt werden, die da ja jedenfalls nicht mehr für alle inklusiv sind. Und das sind dann die beiden Möglichkeiten, die man im Allgemeinen hat. Zum einen geht man per Wohnumzug an eine Schule, die dann das Schuleinzugsgebiet darstellt, oder man wählt sich, wenn man das sich nicht leisten kann, oder wenn man halt doch noch im hippen Gebiet bleiben will, geht man halt in die Privatschule.
Das ist dann der ganz normale Prozess der Segregation, also der Entmischung. Die Sozialwissenschaft sagt ja, für eine gesellschaftliche Stabilität braucht es die Durchmischung von Altersgruppen, von sozialen Schichten, von Einkommensgruppen und so weiter. Das ist sozusagen das Gegenteil von Segregation. Auch dieses Wort werde ich noch häufiger drüber stolpern. Aber die Entmischung, das heißt die Selektion, die ja vielleicht Ursache von Distinktion ist und von Auftrennung, die ist nicht wünschenswert für eine Gesellschaft? Oder was ist denn jetzt schlecht an dieser Segregation?
Ich glaube, es gibt auch Gruppen, für die ist das gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn ich dann im Endeffekt ein Gebiet habe, wo ich mein Kind auch nur mit wohlerzogenen Akademikerkindern auch zusammen die Schule besucht, dann ist es, glaube ich, da hat man wenig Schlechtes, was man erstmal persönlich daran findet. Aber es gibt halt immer noch eine andere Seite der Medaille, und das ist da, wo die Kinder sind, wo die in Armut leben, was oftmals auch mit sozialen Problemen, mit Verhaltensproblemen halt gekoppelt ist, die auch einfach schlechtere Ausgangsbedingungen schon beim Schulstart haben. Also wir sehen, das wird dann mal prototypisch das Migrantenkind halt angeführt, was nicht ordentlich Deutsch sprechen kann, aber wir sehen das auch bei Nicht-Migrationskindern, dass es auch oftmals Sprachprobleme schon am Eingang von der ersten Klasse gibt. So, und wenn ich zu viele Problemlagen, ob das nun sprachlich ist, ob das Verhaltensauffälligkeiten sind, die da dazukommen, das sind Dinge wie Gewalt erleben und dementsprechend auch anders mit Konflikten in Klassen halt umgehen. Wenn das in einer Mischung zusammenkommt, haben diese Kinder in dieser Schule eine deutlich schlechtere Ausgangsbedingung. Das ist erstmal so dieser wichtige Punkt, den man, glaube ich, als allererstes auch nennen muss, dass das, was mit der Chancengleichheit Menschheit unserer Kinder zu tun hat. Und umso stärker die Spaltung, umso mehr hängt der weitere Bildungserfolg eines Kindes davon ab, wo es aufwächst. Mhm. Und der zweite Aspekt, der extrem wichtig ist und der auch immer mehr zutage tritt, und da brauchen wir keine Echoräume im Internet dafür. Wir haben mittlerweile teilweise Echoräume in unseren Städten halt, wo auf der einen Seite eine Akademikerschicht es wichtiger findet, wo der nächste Bioladen ist, und auf der anderen Seite die anderen die vor allem mit Problemen der zum Beispiel Flüchtlingskrise ein Stück weit allein gelassen werden, Ängste haben, Abstiegsängste weiterhin haben. Und diese Gruppen kommen überhaupt nicht mehr in Kontakt miteinander. Es gibt gar kein Gespräch, keinen demokratischen Diskurs. Und ich glaube auch, dass Ergebnisse, die wir auch bei den Wahlen sehen, die wir jetzt auch in Chemnitz gesehen haben oder in anderen Orten, damit auch in Zusammenhang stehen.
Man könnte von der Destabilisierung der Gesellschaft sprechen und auseinanderbrechen. Die Sozialstruktur dieser Stadt Erfurt und der Städte, 74 haben Sie untersucht, hat sich verändert. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine gesunde Sozialstruktur? Das ist nämlich an, wenn diese Durchmischung da ist, ist das so ein Idealbild?
Also eine völlige Durchmischung kriegen wir nicht hin. Das ist Utopie, die hatten wir durchaus vielleicht in der einen oder anderen Stadt in der DDR noch gehabt, aber das ist Sozialismus, das ist eine Ideologie, die dem Ganzen zugrunde lag. Es waren die großen Treiber von sozialer Spaltung, waren nicht da.
Da waren alle am Arsch und da war es egal.
So könnte man.
Unwissenschaftlich ausgedrückt, außer ein paar Bonzen. Ja. Ah, es gab natürlich auch Unterschiede, aber da war das, waren die,
die. Die Unterschiede waren relativ gering. Also, ne? Und es waren auch die beiden großen Treiber von dieser Unterschiede waren nicht da. Und diese Treiber sind Mietunterschiede in bestimmten Stadtvierteln. Also ich habe ein Stadtviertel, wo die Mieten deutlich höher sind, und eins, wo es deutlich niedriger sind. Und der zweite Treiber ist Einkommensungleichheiten insgesamt. Und umso größer die sich unterscheiden in einer Stadt oder in einer Gesellschaft insgesamt, umso höher wird meine soziale Segregation sein, so ich nicht gegensteuere.
Nochmal zu der Studie, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, nämlich den Schulen. In den Schulen, das ist ja sozusagen die Wurzel allen Übels oder die Wurzel des Aufwuchses der Kinder. Und es ist eben nicht egal, wo welches Kind in die Schule geht. Diese Studie, 74 Städte haben sie untersucht und festgestellt, dass die Segregation, die Entmischung doch schon weit fortgeschritten ist. Im Osten vor allen Dingen, habe ich das richtig verstanden, ist ein so starker Anstieg in so kurzer Zeit, gerade in ostdeutschen Städten, schon nicht nur verwunderlich, sondern auch bedenklich, besorgniserregend?
Durchaus. Also das sind, man muss sich auch mal die Dimensionen anschauen, in welch kurzer Zeit es eine totale Entmischung gegeben hat. Also wir können, soweit wir sagen können, so bis 94, 95 haben so in etwa die alten Strukturen noch ein bisschen Bestand gehabt. Es gab einen sehr starken Wegzug natürlich nach Westdeutschland, und das waren auch eher die dann höhere Bildung waren, um da Arbeit zu finden. Aber insgesamt hat man noch eine relativ hohe Durchmischung. Und wenn wir uns, und wir wissen der Probleme auch in Erfurt schon ganz lange, also 2001 ist der erste Sozialstrukturatlas rausgegeben worden von der Stadt Erfurt, und da haben wir schon gesehen.
2001.
Ein
paar Jährchen her, du.
Das ist schon ein paar Jährchen her. Und da hat sich ganz klar schon gezeigt, dass wir in den Plattenbaugebieten eine deutlich unterdurchschnittliche Sozialstruktur hatten. Also da, wo die meisten Sozialhilfeempfänger, die meisten Arbeitslosen gelebt haben und die meisten armen Kinder auch gewohnt haben, waren schon 2001 im Norden und im Südosten.
Nun könnte man sagen, das ist doch genau Aufgabe von Stadtpolitik, von Stadtentwicklung, wie ich Wohnraum gestalte. Da habe ich ja Instrumente als Stadt, und mit der Stadt meine ich Stadträte und dann eben die Verwaltung. Also die Stadträte können ja politische Entscheidungen treffen. Es gibt die stadteigenen Betriebe, das ist eine kommunale Wohnungsverwaltung, die KOWO, die ja eigentlich eine große Verantwortung hat, genau dafür, dass in den Gebieten, wo die Halbreichen und Halbschönen wohnen, in die sogenannten besseren Wohngebiete, eben dort genau Sozialwohnungen reinzuballern. Und wenn die KOWO noch in einem Besitz von schönen Immobilien ist, kann sie doch eigentlich ihren Job ganz gut machen. Hat sie den gut gemacht?
Die KOWO, also meines Wissens hat die KOWO kaum Wohnraum in den schöneren Gebieten, weil, also ohne jetzt die großen Verschwörungstheorien wieder rauszuhauen, aber wir haben ganz klar, gibt es verschiedenste Reportagen darüber, auch die gezeigt haben, dass zur Treuhandzeit den Wohnungsbaugenossenschaften, nicht nur der KOWO, sondern fast allen in Ostdeutschland extreme Schulden aufgebürdet wurden. Also man wurde doch ganz schön über den Tisch gezogen. Und man hatte eigentlich so eine Zeit.
Mann heißt die ostdeutschen Wohnungsunternehmen.
Die Wohnungsunternehmen wurden über den Tisch gezogen von der Treuhandgesellschaft. Mhm. Das ist zwar alles noch, also auch ein Rechnungshofbericht dazu, ist nach wie vor unter Verschluss, wird noch als Geheimsache behandelt.
Ist ja noch nicht so lange her.
Ich will da auch gar nicht so tief irgendwie einsteigen, ist ein ganz anderes Thema, aber das sind genau zu der Zeit, als die Städte auch ein Stück weit begannen, sich so sozial auseinanderzuwickeln, waren eigentlich die Wohnungsbaugesellschaften Handlungs- zahlungsunfähig, weil die Schulden einfach recht hoch gelastet haben. Also man hatte zum einen das Problem, dass man ja Wohnraum sogar abreißen musste, und zum zweiten, wo war der Wohnraum, den man hatte? Eben nur an den Plattenbaugebieten, und die schönen Gebiete, die wurden halt privat gekauft und dann
Die Sanierung der Kovo war ja erfolgreich, allerdings mit dem Preis, dass die Filetstücke zum Teil verkauft wurden in den besseren Gebieten, weil sie natürlich einen besseren Verkaufspreis brachten, aber das ist eigentlich politisch, wohnungsbautechnisch und städteentwicklungstechnisch eine Katastrophe oder nicht gut.
Das ist einfach nur, man hat sich total dem Markt untergeordnet. Das ist aber nicht nur in Erfurt so, das sehen wir in vielen, vielen anderen Städten. Das ist insgesamt der soziale Wohnungsbau, auch in den westdeutschen Städten, wo man etwas länger das Ganze betrieben hat. Da beginnt es ab Anfang der 80er Jahre, eigentlich in den Zeiten, wo die Kommunen ein bisschen finanziell unter Druck kommen durch anfangende Arbeitslosigkeit, die es ja bis Anfang der 70er ja kaum gegeben hat, ist eigentlich, man fängt an, die sozialen Wohnungsbauten bzw. die Belegungsrechte, die man in den Filetlagen hat, langsam abzustoßen, und das hat sich dann immer weiter vollführt. Und dort, wo wir heute noch sozialen Wohnungsbau haben, im Allgemeinen, es gibt Städte, wo es Ausnahmen gibt, das ist ohnehin da, wo die Armen so oder so schon leben.
Was meinen Sie mit Arm? Das ist also nicht gleichbedeutend mit SGB II, also Hartz-IV-Empfänger. Das können auch Aufstocker sein, Leute, die gerade mal so den Mindestlohn verdienen, die jetzt nicht so viel Geld haben.
Also was wir gemessen haben als Arme, sind eben SGB II-Bezieher. Da zählen aber eben die Aufstocker noch dazu, weil die kriegen ja aus dem Sozialgesetzbuch II, sie kriegen ja quasi Hartz-Leistungen aufgestockt. Sind oftmals, haben wir da vor allem auch Alleinerziehende, die man da findet, die eben nicht so viel verdienen, dass sie ohne diese Zusatzleistungen halt auskämen. Am Ende kumuliert sich sehr stark auf diese Gruppe. Nichtsdestotrotz, selbst die Niedrigeinkommensbezieher, die jetzt nicht in dieser Gruppe mitzufinden sind, kann man nicht davon ausgehen, dass die woanders wohnen als genau da, wo wir sie jetzt auch gemessen haben.
Und eine Entmischung kommt natürlich durchs Wohnen, durch das Gebiet. Eine Entmischung heißt gleichzeitig soziale Spaltung. Also wenn sich, von Ghetto-Bildung wollen wir noch nicht reden, wir sind in Amerika, aber es geht ja doch schon, wie nennt man muss es ja irgendwie begrifflich, Segregation kann man ja im der Alltagssprache nicht mit punkten. Also wir müssen es jetzt selber mal wieder erklären. Ich stolper über das Wort, deswegen würde ich gerne ein anderes Wort dafür haben, Entmischung. Das heißt, dass eine Durchmischung ist besser, weil das einer sozialen Spaltung entgegenwirkt.
Ich glaube, der Städtetag hat das auch schon in den 70er Jahren so genannt. Also entwickeln sich durch eine zu große soziale Spaltung soziale Brennpunkte. Das hat er selber gesagt, der Städtetag, das ist keine Erfindung.
Brennpunkte,
Also ich meine, es kommen.
Ich frage mich mal grundsätzlich, also ob diese Entmischung, das sind ja Sozialwissenschaftler und Politiker, die das irgendwie gut finden, aber es ist nicht der Grundansatz der Gesellschaft so, dass es Eliten gibt, die da oben, die klüger, besser sind, die bessere Bildung haben, mehr Geld verdienen, sowieso, und dann gibt es die Normalos und dann gibt es die Unterschicht, etwas vielleicht faul sind oder nicht so klug sind. Es ist eben so, also dieser amerikanische Ansatz, jeder kann es zwar schaffen, aber es gibt eben Arm und Reich, es gibt Herren und Sklaven, das ist eben so. Hat das nicht auch was immer mit einem Gesellschaftsbild zu tun? Und sind Sie da nicht etwas idealistisch, wenn Sie das so ansprechen?
Im Endeffekt beschreiben Sie ja eigentlich die Ständegesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Und das ist, glaube ich, nirgends, wo irgendjemand noch hin will. Das ist auch, wenn man das heute, das Stadtbild in Erfurt sich mal anschaut, sieht man eigentlich genau diese Grenzen, die man quasi vor dem Ersten Weltkrieg schon hatte. Ne? Also die Villen im Süden, die wurden genau durch die wirkliche Elite gebaut, die auch durch nichts begrenzt wurden. Es gab noch keine Demokratie, es gab keinen Ausgleich quasi von Interessen und ja, den Entrechteten auf der anderen Seite in den Arbeiterquartieren, den man dann irgendwo ein Stück weit gehabt hat. Ich glaube, das ist null erstrebenswert, und ich glaube, selbst die härtesten Neoliberalen in diesem Lande halten das für wenig erstrebenswert, dass wir so eine Gesellschaftsstruktur wieder haben wollen, die wir vor 100 Jahren schon mal hatten.
Also doch erstrebenswert, selbst für die auf der vermeintlichen Gewinnerseite sind, die es ja auch nicht leicht haben, weil die sind unter Druck, die müssen immer mehr Geld verdienen, sind gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, die müssen ja auch funktionieren, sind ja eigentlich auch arm dran, oder? Die ganz Reichen. Oder?
Wir wissen ja ganz wenig über die ganz Reichen, das muss man ja auch mal sagen.
Also. Das heißt, ja, fand ich interessant, da habe ich auch gelernt, als ich im Juni Radio Frei gehört habe, als sie hier schon mal im Gespräch waren, dass sie nichts wissen über die Reichen.
Relativ wenig.
Was für ein Wissenschaftler, der nichts über die Reichen weiß. Aber da sind sie nicht der Einzige, oder?
Selbst die Reichtumsforscher wissen nichts. Also wenn man zum Beispiel den Armuts- und Reichtumsbericht sich anguckt, der Bundesregierung, da würde, erfährt man über die Reichen relativ wenig, weil die auch an den normalen Befragungen, aus denen wir unser Wissen ja auch ziehen, sind die ja auch nicht drin. Zum Zweiten die ganzen Steuerstatistiken, die sind immer so geheim und Datenschutzgründe wird dann vorgeschoben, halt so, dass man da auch nichts auswerten könnte. Im Endeffekt ist es ein relativ rotes Tuch, wo wir uns auch nicht ranwagen. Wo wir was erfahren, sind meistens in Panama Papers oder dergleichen.
Ja. Also das heißt, für das Bild, was Sie von der Gesellschaft haben, eine solidarische Gesellschaft, wo es Allgemeingut gibt, wo es eine Verteilung gibt, die einen sozialen Frieden schafft, keine soziale Spaltung, bräuchte es eigentlich mehr Daten über die Reichen, weil die leben ja auch von der Allgemeinheit, die verdienen ihr Geld ja durch die allgemeine Infrastruktur, durch gut ausgebildete Menschen, die in eine Schule gegangen sind, die ist ja, was ja von der Allgemeinheit finanziert wird. Also müsste es eigentlich, wenn man ein gerechtes Gesellschaftsbild hat, mehr Daten über die Reichen auch haben, um das einzubinden in die Forschung.
Ich glaube, es sind vermischt bei zwei Dinge. Ne? Also ich glaube, die viele Gutverdienende, die leisten auch über Steuern quasi ihren fairen Anteil quasi am Gemeingut. Und ich glaube, da tut man auch dem Ganzen halt Unrecht. Aber auf der anderen Seite wissen wir halt eben extrem viel über die Armen. Und der Grund, warum wir so viel wissen, das ist, dass die sich jedes Mal nackig machen wollen müssen, wenn sie sich irgendwas vom Staat erhoffen an zusätzlichen Leistungen. Ich meine, das sind immense Anträge, die allein geschrieben werden müssen um Bildung und Teilhabepaket. Also das sind ein riesen bürokratischer Aufwand, den wir da fabrizieren und da erlangen wir dann unsere Daten darüber. Und natürlich reden wir auch oftmals eben über soziale Benachteiligung, vor allem für diese Gruppe. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, und deshalb wäre es auch sinnvoll, sich das mal stärker anzugucken bei einer sehr, sehr starken Ballung der Eliten in manchen Gebieten. Ist natürlich auch die Chancengleichheit auf der anderen Seite nicht mehr hergestellt, weil die natürlich extrem von dieser Ballung auch profitieren.
Eine Chancengleichheit, ist das gesellschaftlicher Konsens eigentlich?
Sollte es sein.
Oder ist der schon aufgekündigt?
Ja, also die Chancengleichheit ist ein schönes Wort, das wird auch in Wahlkampfzeiten immer wieder super gebraucht und drauf rumgeritten, und Bildungsgerechtigkeit hat auch jede Partei in einem Bundestagsprogramm irgendwo drin stehen gehabt, aber die Konsequenz, was das eigentlich auch bedeutet, halt so, das vermisse ich doch sehr extrem halt so. Ne? Also die einen, vor allem die bürgerlich-liberalen Parteien, die dann sehr, sehr aus dieser Leistungsgerechtigkeitsschiene halt kommen, dabei aber vollständig verkennen, dass ein Kind, was aus armen Verhältnissen kommt, schon bei der Einschulung halt weniger Wissen, weniger Sprachfähigkeit mitbringt und quasi schon am Start Nachteile hat. Und das ist aber aus dieser Perspektive noch, wird das als gerecht angesehen, was eher die linksliberal denken mit Sicherheit nicht so sehen würden und würden es eher als richtig empfinden, dass man so eine Art Nachteilsausgleich dann über die Schulen und andere Organisationen dann hinbekommt. Das heißt, dass quasi diese Unterschiede, die beim Schuleingang schon feststellbar sind, irgendwie ein Stück weit wieder ausgeglichen werden.
In dem Interview im Radio Frei vor einigen Monaten haben Sie von einer 50 Jahre verfehlten Bildungspolitik gesprochen, die letzten 50 Jahre verfehlte Bildungspolitik.
Hab ich das?
Also ja, ich habe es so oberflächlich gehört und da dachte ich, Mensch, verfehlte Bildungspolitik in den letzten 50 Jahren, so lange leben Sie ja noch gar nicht, aber Sie haben sich natürlich das angeschaut, obwohl, wenn man 10 Jahre in Berlin lebt, das ist ja wie 50 Jahre Sie haben 10 Jahre in Berlin gelebt, haben dort sich die Schulpolitik angeschaut, haben
natürlich nicht nur da.
Sie haben sich die Schulpolitik bundesweit angeschaut und das ist jetzt so der Sprung von der Segregation, von dem Wohnen, wie Menschen wohnen, auch wo sie ihre Kinder und wo sie selbst zur Schule gehen. Ist das elementar?
Die Frage, wo sie zur Schule gehen. Ja, sie ist elementar geworden. Also ich hab mal auch immer die Frage gestellt, wieso war das zu meiner Jugendzeit noch nicht so zentral, die ganze Frage. Ne? Also so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Da hätte doch keiner sich jetzt groß aufgeregt, wenn er in ein Plattenbaugebiet eingeschult worden wäre und da zur Grundschule gegangen wäre, weil es eben noch eine gewisse soziale Durchmischung gegeben hat. Und ich glaube, mit der Spaltung der Gesellschaft, da brauche ich keinen Wissenschaftler dafür, das sehen leider zu viele auch, dass es so ist. Wenn das voranschreitet, dann habe ich ja teilweise Angst, im Endeffekt in solche Problemlagen mein Kind halt auch reinzubringen. Und wir haben, und wenn man das mal plastisch machen will, wir haben in den Plattenbaugebieten im Norden haben wir 60% aller Kinder, die von Hartz-IV-Leistungen leben. Und das kann ich Mittelschichtsfamilien leider nicht mehr vermitteln, dass sie ihr Kind guten Gewissens dann auch dahin geben, wenn sie so ein gewisses Bild auch haben, was damit verknüpft ist mit dieses Leben.
Also da gehört das Bild und der Ruf auch dazu. Also es gibt Wohngegenden, wo die Mieten günstig sind, wo man auch schön wohnen kann, wo ein Park vor der Tür ist, aber sie haben halt einen schlechten Ruf. Da wohnen eben die. Spielt das auch eine Rolle für Segregation, der Ruf?
Es ist eine Riesenrolle, die das spielt. Und wir sehen, dass die soziale Segregation, die Tiefe der sozialen Spaltung ist vor allem bei Familien mit Kindern besonders groß. Also wir haben nicht so eine große Spaltung im Bereich der 20- bis 65-Jährigen. Das ist auch, also verständlich, ne? Ich gehe noch ohne Probleme, ohne Kind gehe ich eben, wie wir es am Anfang hatten, nach Kreuzberg, um da schön Party zu machen. Und da lebe ich auch mit anderen Leuten Tür an Tür. Und das ist, Kreuzberg ist ein schönes Beispiel. Wir haben viele türkische Migranten, die von Transferleistungen leben. Wir haben die Hipster und wen wir nicht alles haben. Aber in dem Moment, und das war ja vorhin genau beschrieben, halt so in dem Moment, wo ich auf einmal Kinder bekomme, dann ist das kein lebenswertes Umfeld mehr, weil ich mit anderen Kindern mein Kind zusammen in die Schule bringen würden, das nicht unbedingt dem entspricht, was ich ganz gerne hätte.
Dann kommt das Instrument der Distinktion, der Abgrenzung. Das ist ja für Sie als Sozialwissenschaftler, würden Sie sicher sagen, das ist ein normales Instrument. Ich muss mich da abgrenzen und mich einer Gruppe zugehörig fühlen. Bin ich denn so ein Segregationsarschloch oder so immer der sich falsch verhält? Oder wie ist das gar nicht zu werten?
Ich finde, man sollte es erstens mal gar nicht werten, weil ich muss mich nur selber fragen, ne? Also man hätte ja auch, wo man nach Erfurt wieder zurückkommt.
Also Sie jetzt.
Ja, ich hätte ja auch nach Nord ziehen müssen, was ich nicht getan habe. Also, und das der Grund war nicht nur, dass ich eine schnelle ICE-Verbindung nach Berlin brauchte, quasi, weil ich da noch ab und zu bin. Also man findet das bei sich selber, ich finde das auch bei meinen Freunden und Bekannten, die kleine Kinder haben. Also jeder guckt da drauf, dass für sein Kind das Beste ist. Anderes Beispiel sind dann auch die tatsächlich in diese Gegenden ziehen, weil man jetzt auch begonnen hat, in den Randlagen der Plattenbaugebiete ein paar neue Wohngebiete hochzuziehen. Die wollen auch nicht in die Grundschulen des Nordens, sondern gucken dann eher wieder, wie komme ich auf die Privatschule, wo wieder eine ganz andere Zusammensetzung ist.
Also. Jetzt haben wir den
und
jetzt, Pfad.
Und das große Problem an der Sache, natürlich kann ich den Eltern keinen Vorwurf machen, aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man daraus mitmachen muss, das ist, glaube ich, so in der Nutzenmaximierung, die jedem irgendwo inne liegt, gibt es nur einen, der irgendwie zu einem Ausgleich herbeiführen kann. Und das ist eigentlich der staatliche Akteur, ob das nun die Kommune, das Land oder der Bund ist, quasi der da etwas entgegensetzen muss.
Der hat die verdammte Verantwortung, dafür zu sorgen, die Strukturen zu schaffen. Und wir kommen zurück zu Ihrer Aussage, letzten 50 Jahre verfehlte Bildungspolitik. Was war denn daran verfehlt?
Also gibt es viele Beispiele. Ich weiß gar nicht, auf was ich das bezogen habe. Ich meine, wir sind heute noch das einzige Land in der OECD, was nach der vierten Klasse seine Kinder in gut und schlecht trennt. Und wir haben zum
also gut ist Gymnasium und schlecht
ist der Rest.
Ist der Rest.
Na, und wenn man das heute in den Dimensionen
das einzige Land in der OECD.
Österreich trennt noch so früh, aber ansonsten trennt kein einziges Land mehr so früh.
Von all das ist richtig Mist aus sozialwissenschaftlicher Sicht.
Ich meine, das ist genau der Punkt, an dem ich ganz früh schon die Weichen stelle und behaupte, dass ich schon 10-Jährigen schon in der Nase ansehen kann, ob der reif fürs Abitur ist oder auch nicht reif fürs
Abitur. Gerade die Jungs, die ganz sehr spät, manchmal erst mit 40 dann so den
Durchschnitt.
Manche noch später, ja. Oder gar nicht.
Ne? Ja, also das sind verschiedene Gruppen, ne, denen man quasi das noch nicht ansehen
also die
kann.
Frühzeitige Trennung, ja. Also man in der vierten Klasse schon sagt, top, hopp, und das ist nicht gut.
Es führt halt zu sehr großen sozialen Ungleichheiten. Also weil wir wissen, wenn wir, und das sind ja die Erkenntnisse, die wir aus PISA zum Beispiel ziehen können oder anderen Schulleistungsstudien, dass ein Kind aus den unteren Schichten muss mehr Kompetenzpunkte im Lesen, in Mathematik mitbringen, um die Überweisungen aufs Gymnasium zu erhalten beziehungsweise aufs Gymnasium halt überzugehen. Das heißt, das ohnehin schon benachteiligte Arbeiterkind hat nochmal schlechtere Chancen, aufs Gymnasium überzugehen.
Das war alles. Aber ich habe eine ganze Litanei von verfehlter Schulpolitik. Wenn wir jetzt mal also wir müssen ja darüber reden, weil
da können wir aber so viele Dinge reden, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen kam erst das Thema Schreiben nach Hören. Ne? Also ein extrem umstrittenes Programm. Einige Bundesländer haben auch ihren Lehrern jetzt wirklich schon verboten, dieses Programm halt durchzuführen. Tja, aber irgendwie überlässt man das dem Lehrer und einige kommen zu dem Schluss, obwohl die Studienlage anders aussieht, hey, das ist das, was wir machen wollen. Und die anderen sagen, wir machen was ganz anderes, wir lernen nach Fibel-Methode. Das ist irgendwie auch so, wir wissen so wenig überhaupt, was wir hier eigentlich tun. In vielen Bundesländern wissen wir so wenig, was wir eigentlich tun. Und wir finden in jedem Bundesland das Haar in der Suppe, was da nicht so optimal in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist.
Die Schlechterstellung von Grundschullehrern und den anderen, ist das nicht auch eine Katastrophe? Gerade die Grundschullehrer müssten doch eigentlich adäquat bezahlt werden.
Wir sind auf dem Weg jetzt in einigen Bundesländern, dass die Grundschullehrer mehr Geld bekommen. Man hat das ja ganz lange Jahre immer nach Qualifikationszeiten. Ein Grundschullehrer musste weniger Semester an der Uni verbringen als ein Gymnasiallehrer. Und daraus hat man dann abgeleitet. Ne?
Komisch, weil er müsste eigentlich viel größere pädagogische Fähigkeiten, also gerade die Grundschullehrer müssten doch die Besten sein. Die sollte man doch an unsere Kinder ranlassen, also, oder?
Ja, ich meine, sie werden ja auch, die Grundschullehrer werden viel stärker im Bereich Pädagogik ausgebildet als im Bereich Fachausbildung, ne? Aber was wir in Deutschland halt ganz wichtig finden, ist, ein guter Lehrer muss ein guter Fachlehrer sein, also, ne? Und dann ist eben der Physiklehrer, der die Oberstufe unterrichten kann, der hat natürlich viel mehr Wissen und weiß und ist viel wichtiger als der Grundschullehrer.
Das ist doch gegen den Trend. Also, ich meine, ich kann doch, Wikipedia ist ein guter Lehrer und das Netz kann man sich gute Sachen raussuchen. Es geht doch eigentlich um Vermitteln, Kuratieren und um pädagogische Fähigkeiten. Lehrer sind doch oftmals Sozialarbeiter, sind doch mehr Ansprechpartner, die müssten doch so gut bezahlt werden, oder bin ich da irgendwie, habe ich da zu hohe Ansprüche?
Ich werde jetzt bestimmt nicht in das Fettnäpfchen treten und werde sagen, ob Lehrer nun zu gut, zu schlecht oder irgendwas bezahlt werden. Ich glaube,
Reden wir über Wertschätzung.
Ja, klar. Also das ist auch Wertschätzung. Ganz ehrlich, Wissenschaftler werden auch nicht so doll bezahlt, also vor allem in dem Bereich, wenn sie eine Doktorarbeit oder sowas schreiben halt so. Mhm. An dieser Stelle, glaube ich, sind wir in einigen Bundesländern auf dem richtigen Weg. Also dass Lehrer nun mehr bekommen. Was jetzt ja auch gerade passiert, und da sind wir wieder bei der blanken wirtschaftlichen Not. Wir haben uns vor 10 Jahren, also ganz ehrlich, wer damals sich in Thüringen die Tafeln angeschaut hat, wie alt die Lehrkräfte sind, der hätte ganz genau gewusst, dass uns 10 Jahre später in Grundschulen alles um die Ohren fliegt. Dass wir keine Lehrer haben werden, weil nämlich eine riesen Verrentungswelle einsetzt. Dafür konnte auch keiner was. Das hatte was mit einem Geburtenknick zu tun, dass wir einfach weniger Schüler, dadurch haben wir weniger Lehrer über lange, lange, lange Jahre eingestellt. Aber dann hätte man irgendwie das erkennen müssen, da kommt was auf uns zu.
Mit dem Mann habe ich immer ein Problem. Also verantwortliche Politik, Bildungspolitik, ist ja Ländersache, hätten vor 10 Jahren sehen müssen. Es gibt ja Zahlen, verlässliche Zahlen.
Das habe ich als kleiner Doktorand habe ich das schon gesehen und habe das schon vor 8 Jahren
klein waren sie nie, oder? Also jung, sagen wir mal so.
Ja, aber das hat jeder, der irgendwie in Verantwortung stand in den ostdeutschen Bundesländern, in den Landesministerien, hätte es sehen müssen, was da auf uns rankommt.
Die Forderung nach, verdammt nochmal, nachhaltiger Bildungspolitik, dass ich längerfristig plane, nicht nur in Wahlscheiben und Perioden. Das ist der klare Vorwurf an die Politik und ganz die klar. Ansage an die Politik, Leute, macht nachhaltige Bildungspolitik. Ja. Und jetzt haben wir dieses Lehrerloch oder Naturkatastrophe. Ich habe ja ein Problem mit dieser Flüchtlingswelle und dann ist ja plötzlich da tut sich ein Loch auf, das ist eine Natur gegeben. Es ist alles menschengemacht und dieser Bildungsnotstand ist auch menschengemacht, oder?
Der ist menschengemacht und das Tollste, was uns jetzt einfällt, ist, gegenseitig in Konkurrenz zueinander zu treten. Das heißt, die Bundesländer treten in Konkurrenz zueinander und natürlich ist das eher im Sinne der Bezahlung von Lehrkräften und Verbeamtung von Lehrkräften. Die freuen sich jetzt, können sich jetzt relativ freudig zurücklehnen, weil auf einmal Dinge möglich sind, die über lange Jahre im Punkto Bezahlung und Arbeitsbedingungen niemals möglich gewesen sind. Aber es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, dass die Sachsen jetzt versuchen, den Thüringern die Lehrkräfte abzujagen und die Thüringer den Berlinern und so weiter halt. So, ne?
365 Lehrer fehlen in Thüringen. Ich sage mal, ist ja nicht viel, aber das ist schon Wahnsinn, wenn man sich den Ausfall anschaut und die Probleme, die es an den einzelnen Schulen gibt. In so einem eines der reichsten Industrieländer.
Ja.
Land der Dichter und Denker. Wir glauben, wir sind die Besten. Wir sind ja im Bereich, ne? Also, das ist ja eigentlich, ist das nicht eigentlich Wahnsinn und Ironie der Geschichte, dass die Deutschen sozusagen, also dieses Land, erstmal in einer demografischen Katastrophe ist und auch in einem Bildungsnotstand. Da ist so viel Geld da, mir fehlen da die Worte.
Na, für demografische Katastrophe. Ist immer so schön, ne? Auch diese ganzen Begriffe halt so. Da eine Katastrophe, hier eine Welle, da eine, ne?
Ja, ich bin nicht selber auf mich reingefallen, ne? Aber das ist ja häufig. Ja, aber wir haben doch schon ein Problem. Also, wenn man sagt, wir braucht 200.000 Fachkräfte, die jährlich einwandern müssen. Die Zahlen steigen sogar. Wir haben ja ein demografisches Problem, sagen wir es mal so, dass wir zu alt sind und nicht genügend Kinder geboren werden. Darauf könnten wir uns jetzt einigen, oder?
Darauf können. Oder wir haben noch keine wirklich gute Idee, wie man mit einem alten Überhang umgehen. Also das kann auch noch. Aber ich würde es erstmal teilen.
Alter Überhang, das klingt gut.
Ich würde die Diagnose erstmal teilen, ja. Dass uns da durchaus etwas fehlt an Fachkräftepersonal. Ich meine, wir machen das ja heute schon, wenn man es vor allem im Bereich der Altenpflege anguckt. Ne? Wir haben zu wenig Altenpflege. Wir holen es quasi aus Polen und Tschechien. Die Polen holen es aus der Ukraine, die holen es aus Russland und die Russen holen es wahrscheinlich aus dem Fernen Osten halt so. Es ist im Endeffekt auch so ein Brain Drain, wo irgendwie, naja.
Globalisierung ist das Beste. Ja. Bildungspolitik, das, also bei so einem reichen Land muss mehr Geld in Bildung. Das kann man mal so grundsätzlich sagen, da liegt man nicht falsch mit dieser Forderung. Lassen Sie uns mal auf Erfurt springen, denn wir werden am 25., also am Morgen Dienstag 18 Uhr im Rathaus darüber reden. Sozialräumliche Ungleichheiten als Herausforderung für die lokale Schulpolitik. Also sozialräumliche Ungleichheiten haben wir gesprochen, nicht Durchmischung, auf Trennung, ne, die einen gehen dahin, die Reichen gehen dahin, die Armen gehen dahin und wir haben eben diese Nicht-Durchmischung, was zu einer schwierigen Situation in der Gesellschaft führen kann und das ist eine Herausforderung für die lokale Schulpolitik. Das sind ja ganz mild Herausforderungen. Ja. Das kann zum Riesenproblem werden, wenn, das haben Sie ja auch beschrieben, wenn eine zu starke Ballung sozial benachteiligter Kinder an bestimmten Schulen passiert. Das muss verhindert werden. Das passiert nicht nur in Berlin, das passiert auch in Erfurt?
Absolut. Also mich hat es wirklich auch gewundert, als ich die Anteile von Kindern in Armut in einigen Nachbarschaften in Erfurt gesehen habe, dass das ein Niveau war mit Neukölln, mit dem Wedding. Oh. Und was wir nicht verknüpft haben bei der ganzen Geschichte ist immer, wir hatten bisher kaum Migranten und das war nicht immer irgendwie, ja, das sind irgendwie die anderen halt. Und wir hatten hier immer schon diese großen Armutsprobleme, also seit Anfang der 2000er Jahre. Und haben das aber wirklich nicht so wahrgenommen, nicht so klar kommuniziert. Also man weiß ganz genau, dass wir es natürlich auch wissen und dass auch die Stadt das weiß halt so. Aber ich glaube, man ist auch ein Stück weit, weiß man auch nicht so recht damit, was anzufangen. Ja,
wer ist man? Also weil diese Studie, die sie gemacht haben, die kommt ja das Datenmaterial bis 2014. Ja. Da kamen ja sozusagen viele Leute zu uns, Flüchtlinge, Geflüchtete. Danach erst. Also da über die neuen Zahlen müssen wir vielleicht auch nochmal reden. Bis dahin war die Studie nach. Die ist im Mai, Juni veröffentlicht worden. Ja. So, da muss es doch einen großen Aufschrei gegeben haben. Da müssen sie alle an ihn gezerrt haben und sagen, was heißt das jetzt? War das Echo, so wie sie sich das vorgestellt haben?
Muss man mal die Frage, also gucken,
also Echo wen man fragt. Also verantwortlicher Kommunalpolitik in Erfurt zum Beispiel.
Das war so ziemlich null. Also das ist...
Moment, wenn ein Erfurter, ein sympathischer Typ, der ja eigentlich in Berlin arbeitet und aber noch uns erhalten bleibt in der Uni und über Erfurt forscht und ja nicht nur über Erfurt, aber das waren ja doch Erkenntnisse, wo ich als Kommunalpolitiker, der für Bildung, für Städteentwicklung zuständig ist, hätte doch zucken müssen. Da war Echo nicht so groß, sagen Sie. Das
Echo war erstens nicht so groß und was irgendwie im Laufe der Zeit passiert ist, dass sehr viele Journalisten, ob das Thüringer Allgemeine war, teilweise MDR, die Erfurt sich als Fallbeispiel rausgenommen hat. Es gab andere Journalisten, die haben sich andere Fallbeispiele rausgenommen, aber Erfurt war sehr stark vertreten, auch in der überregionalen Presse. Wir haben im Spiegel zum Beispiel einen Artikel. Es hat kaum jemand in Verantwortung, niemand wirklich in Verantwortung, der gesagt hat, hey, das machen, also in politischer Verantwortung, jetzt machen wir mal was dagegen, beziehungsweise das ist unser Plan oder beziehungsweise, hey, wir haben das Problem erkannt, wir haben das und das aufgelegt. Das ist relativ, nichts passiert in dieser Richtung.
Na gut, dann könnte man sagen, die können sich ja nicht um alles kümmern, aber das ist, also da ist die Erwartung, Stadträte, beschäftigt euch mit diesem Thema. Mhm. Wenn ihr gewählt seid, gewählte Vertreter, habt ihr Verantwortung dafür, was gegen Segregation zu tun und die fängt in der Schule an, in den Schulbezirken an, die Dezernenten, auch die Verwaltung muss sich damit beschäftigen, die Parteien, die Fraktionen müssten eigentlich auf sie zukommen und sagen, was machen wir jetzt mit dem Datenmaterial? Komm, lass uns mal in Austausch gehen. Wir haben von dieser Segregation, von dieser Entmischung schon gesprochen. Es gibt ja da so Elite-Schulen, Barfüßerschule und diese Problemschulen wie Humboldt-Schule.
Elite heißt wirklich im Hinblick auf soziale Zusammensetzung. Ich würde keine Sekunde sagen, dass die Barfüßerschule nur den besten Unterricht zum Beispiel macht.
Aha, ich habe das ja bewusst gesagt, weil das ja schon wenn man das so sagt, schon eine Provokation sein müsste. Mutterfahrt, wie kann denn das sein, dass es in Erfurt Elite-Schulen gibt? Ist ja eigentlich Quatsch. Und Problemschulen, Humboldt-Schule, also das, aber wieso passiert sowas, dass diese Schulen, die ja nicht unbedingt die besseren Lehrer und die besseren Konzepte haben müssen, vielleicht sogar gar nicht, diesen Ruf haben? Also Barfüßer ist Elite-Schule, Humboldt-Schule, das ist eine Problemschule. Wie kommt das zustande?
Ich glaube, weil es für viele offensichtlich ist, wie die soziale Zusammensetzung vor allem ist und dass man irgendwie es assoziiert mit einer besseren sozialen Zusammensetzung, dann auch mit einer besseren Schule. Also ich glaube, also wir haben ja überhaupt gar keine Daten, weil wir wissen überhaupt nicht, ob die Barfüßerschule oder andere Schulen im Süden nun die besten Leistungen halt haben. Also die sogenannten Vera-Daten, die Vergleichsarbeitsdaten, die stehen ja nicht öffentlich zur Verfügung, dass wir jetzt quasi sagen könnten, hey, die sind nun besser oder schlechter. Man hat ganz wenig, an dem man sich überhaupt als Eltern orientieren kann, wenn man eine Schule wählt. Und das Wenige, was man hat, ist oft dieses, vom Amt für Bildung habe ich auch über diesen schönen Begriff der Leitmutti gehört, die quasi ein Stück weit vorgibt. Also ich meine, das
Leitmutti, also wie von Mutter, also Mutti, genau. Leitmutti.
Ja. Also dass man im Endeffekt auch eben in Gesprächen miteinander sagt, ah, du, diese Schule, die hat da so und so viele Migranten, da habe ich ja ganz schlimme Dinge gehört. Ach, und die so, ne, und darüber vollzieht sich das. Das ist Mundpropaganda erstmal. Ne?
Trotzdem hat die Gestaltung der Schulbezirke, kann man mit der Gestaltung der Schulbezirke dieser Segregation, die wir auch in Erfurt haben, was entgegensetzen? Geht das?
Also, das Problem ist, also über was wir hier tatsächlich jetzt hier reden.
Müssen wir erklären, was Schulbezirke bedeuten, genau, also was das ganz praktisch für die, die jetzt gar keine schulpflichtigen Kinder nicht mehr haben und noch nicht haben?
Ja, also die Schulbezirke sind im Endeffekt, ich habe nach einer Adresse ist festgelegt, an welche Grundschule und dann später Regelschule, da können wir vielleicht nochmal so gesondert drauf eingehen, weil es eine völlig andere Situation, die wir bei den Regelschulen
haben. Also machen wir mal einen konkreten Beispiel. Also ja. Ich wohne jetzt mal, sagen wir mal, Leipziger Straße, Hanseplatz oder so. Ja. Ne? Ja. Da wohne ich jetzt so. Mein Kind ist jetzt 6, 7 oder was?
6, 7, genau.
Ne, so, und da kann ich mir nicht überlegen, wo ich will jetzt.
Ich habe eine mir zugeordnete Schule, wo ich eigentlich hingehen muss.
Sie reden jetzt von der Grundschule, ne?
Ja, also, Grundschule, okay. Genau. Ich habe zwar noch Möglichkeiten, über sogenannte Gastschulanträge das noch zu ändern, also dass ich nicht dahin muss, aber da muss erstmal meine abgebende Schule, also da, wo ich eigentlich hin muss, die aufnehmende Schule muss mitspielen und das Schulamt muss auch noch ja sagen.
Bleibt mal beim normalen Fakt. Also ich bin dann im bestimmten Schulbezirk.
Ja, und dann muss ich an die Schule, die im Schulbezirk liegt.
Das ist doch, wunderbar, da gibt es doch keine Segregation, weil da, wo ich wohne, schicke ich mein Kind hin.
Ja doch, weil die Segregation folgt ja der quasi dem Gebiet, wo ich wohne halt. So, ne? Und wenn ich 60% arme Kinder habe, habe ich auch 60% arme Kinder in der Schule dann schlussendlich.
Verstehe, ich vergaß. Ja, aha. Das heißt, die Pflicht zum Schulbezirk ist auch wieder schwierig. Ich muss die freie Schulwahl haben können, würden Sie sagen, oder?
Wenn ich die freie Schulwahl habe, dann kommt quasi auf diese Wohnsegregation obendrauf noch die freie Wahl. Und da wissen wir aus verschiedensten Studien, wer wird diese freie Wahl wieder am ehesten wahrnehmen und sich ganz viele Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt die beste Schule?
Das sind die Halbreichen. Das
sind die Halbreichen und die Reichen, die das eher machen können. Das
heißt, jetzt komme ich durcheinander. Das raucht mir der Kopf. Was ist denn nun gut?
Im Endeffekt gehen wir, wenn wir die Schuleinzugsgebiete auflösen, also es sind ja, wenn ich das richtig sehe, einmal eine Komplettauflösung im Gespräch und einmal, wir machen 4 größere Einzugsgebiete zum Beispiel, die räumlich irgendwie zusammenliegen, dann gehe ich ein großes Risiko, dass ich dann erst nochmal richtige Entmischungsprozesse bekomme. Das heißt, dass auch die sich vorher nicht in einem Einzugsgebiet einer Barfüßerschule gelegen haben, dass die jetzt verstärkt noch dahin wollen, wenn das jetzt auch noch mit ihrer Einzugsgebiet-Grundschule ist. Das hat als Folge, also potenziell als Folge, dass zum Beispiel Barfüßer oder Steigerwald-Grundschule, die haben auf einmal Anmeldezahlen, die sie niemals bewältigen können. Und auf der anderen Seite Thomas Mann oder Humboldt oder andere Grundschulen, die dann einen absoluten Schülermangel haben werden halt so. Das wäre ja an sich, könnte man sagen, oh schön, dann haben die eine bessere Lehrer-Schüler-Relation und dann haben wir quasi auch nochmal für die armen Kinder was Gutes. Und vielleicht ist das sogar nochmal ein Aspekt, der die Eltern aus den höheren Schichten dann auch an diese Schulen bringt. Wir haben aber nicht die Zeit dafür. Das heißt, wenn auf einmal so etwas passiert, dass wir auf einmal eine riesige Unwucht in den Anmeldezahlen der Grundschulen halt reinbekommen.
Die haben wir schon jetzt?
Die haben, ja, aber nicht in dem Maße, wie wir sie bekommen würden, wenn wir die Einzugsgebiete quasi frei.
Also würden Sie als Sozialwissenschaftler und auch als Vater sagen, das ist gut, diese Schulbezirke?
Es ist auf jeden Fall mit sehr, sehr großen Risikos verbunden, wenn wir sie aufgeben. Also wir müssen da wirklich auch extrem, und das ist nicht nur für diesen Fall, sondern auch für viele Fälle in der, nicht nur Erfurter, sondern auch in der darüber hinausgehenden Schulpolitik, wir müssen da viel stärker auf Sicht fahren. Das heißt, wir müssen, wenn wir da sowas machen, müssen wir ganz genau beobachten, was passiert da. Wir müssen das auch offen diskutieren. Wir müssen da auch im Zusammenhang eben, nicht nur, weil ich da ja auch herkomme, aber mit Wissenschaft zusammen dann eben diese Ergebnisse einer ersten Schulanmeldung mit freien Einzugsgebieten dann auch ganz klar bewerten und dann gegebenenfalls entweder die Bremse treten oder uns überlegen, wie kriegen wir diese Unwuchten wieder ein Stück weit ausgeglichen. Aber nur mit der Tatsache, wir lösen jetzt die Schuleinzugsgebiete auf, dann werden wir das ganze Ding richtig vor die Wand krachen lassen, wenn wir das nicht irgendwie in einer sehr guten Art und Weise begleiten.
Das kann ja ein Amt für Bildung nicht alleine lösen. Das ist ja im Grunde Stadtentwicklung, oder?
Das ist ohnehin, glaube ich, eines, was man extrem nochmal feststellen muss. Schule ist nicht, und das ist, wird das immer aufgebürdet, dass die Schule das einzige Mittel ist, um soziale Ungleichheiten ein Stück weit, um Chancengleichheiten halt herzustellen. Das ist viel mehr, als ist, wie war denn dieser schöne Satz, es braucht eine ganze Nachbarschaft, um ein Kind großzuziehen halt so. Ne? Und da müssen viele Dinge ineinander greifen und es immer nur auf die Schulen halt runterzubrechen, ist dann auch ein Stück weit zu wenig.
Das ist ja ein 20-Jahres-Prozess. Haben Sie auch gesagt, dass wir nicht sagen können, wir machen mal 3, 4 Maßnahmen in Erfurt und dann lösen wir das Problem. Das ist die Frage, wo kommen Sozialwohnungen hin, wo habe ich Einrichtungen, wo schicke ich Sozialarbeiter hin, wie teile ich Schulbezirke auf, wie unterstütze ich Schulen. Das ist also eigentlich eine Mammutaufgabe, über die wir pausenlos diskutieren müssten. Ja. Aber ich höre nur Stille.
Ja. Also man sollte es nicht über einen Kamm scheren. Also es sind schon einige, die aber nicht die politischen Verantwortungsträger, muss ich sagen, die genau dafür eigentlich zuständig wären, die sich da eher in Stille hüllen. Das ist ja nicht umsonst, macht das Amt für Bildung jetzt gerade diese Veranstaltung, um genau darüber zu diskutieren.
Die haben das zumindest erkannt und sehen aber auch, dass es ein Problem gibt. Da ist ja nicht nur der Widerstand aus der Politik, die ja vielleicht auch zu den Halbreichen oder gehören. Es ist ja vom Klientel selbst auch Widerstand gegen die Durchmischung. Das heißt, man muss sich auch dann gegen Menschen, die etwas mehr Geld haben, die mehr den höheren Wohlstand genießen dürfen, gegen die auch durchsetzen.
Und das ist, und also ich meine, ich bin ja nicht blauäugig. Es ist ein riesengroßes.
Doch ist er.
Es ist ein Riesenproblem, dass wir eigentlich den Zeitpunkt verpasst haben, wo wir stärkere Vorschriften hätten machen können. Also wir haben so auf Freiheit gesetzt, also das ist sowohl in dem, wie wir
also diese neoliberale Freiheit, dass jeder machen kann.
Ja, dass wir auch quasi die Stadt halt dahin haben kommen lassen, wo sie jetzt ist. Das heißt im Endeffekt, dass die armen Kinder sich in wenigen Gebieten ballen und die anderen in anderen. Und dass jetzt jedes Mal, wenn ich eine Mittelschichtsfamilie sage, du gehst jetzt mit den in dicken Anführungszeichen mit den Schmuddelkindern zusammen auf die Schule, dass das was anderes heute ist, als es vor 15 Jahren gewesen wäre.
Man muss sagen, die Schmuddelkinder sind ja die coolsten. Wer will auf so einer Spießerschule schon sein? Ist ja auch eine Frage von
aus Sicht der Kinder, ja.
Aber die Eltern wollen ja immer das Beste.
Genau.
Der Helikopter, die wollen ganz.
Und das, der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, schauen wir uns die Gebiete, die wir jetzt gerade auch erschließen, als Mittelschichtsquartiere am Rande vom Erfurter Norden auch. Wenn dann die Frage kommt, geben die ihre Kinder tatsächlich in die Einzugsgebietsgrundschule, zum Beispiel am Berliner Platz oder im Ried, dann werden die sich dreimal überlegen, ob sie nicht auf einmal dann doch katholisch oder evangelisch sind und dann an eine private Schule wechseln oder ob Montessori oder Waldorfpädagogik auf einmal ganz was Tolles ist und dann eher quasi dahin wechseln. Das heißt, mit der in dem Moment, wo ich Mittelschichtsfamilien vielleicht in diese Gebiete bekomme, heißt das noch nicht, dass sie dann auch auf die gleichen Schulen oder mit den Personen sich überhaupt unterhalten werden.
Das heißt, eine staatliche Schule muss gestärkt werden. Sozialarbeiter reicht nicht nur einer, da müssen Sozialarbeiter hin, die Leute müssen gut bezahlt werden, es muss die Infrastruktur gut sein, dass staatliche Schulen, die ja weit verteilen, mehr Ressourcen haben als zum Beispiel freie Schulen. Aber wenn die jetzt uns aufs Dach steigen oder was. Also es muss ja irgendwie gehen.
Ich bin sowieso die Privaten sind sowieso kein großer Fan von mir.
Gut, also mit denen können Sie sich's versauen, verstehe.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich Landesaufgabe, das ist ja auch mal eigenartig, dass für die Hardware die Kommunen zuständig sind und für die Lehrer dann das Land.
Wobei die Horterzieher, die sind ja auch wieder kommunal und ach, es ist alles ein ziemliches Durcheinander. Ne?
Das heißt, also, man muss permanent eigentlich drüber reden, sie austauschen, gibt nicht die einfachen Antworten und es ist ein langer Prozess, aber ein Anfang ist sich damit zu beschäftigen. Nun haben Sie die Studie zur Segregation in deutschen Großstädten und in deutschen Städten 2014 vom Datenmaterial erstmal einen Cut gemacht. Mhm. Dann gab es ja seinen Anstieg der Flüchtlingszahlen, die ja bedeutet, dass in Erfurt zum Beispiel 6.000 Geflüchtete leben, plus minus derzeit 6.000 Länder mit einem migrantischen Hintergrund und 6.000 Leute, die ein Asylverfahren haben, abgeschlossen oder schweben und so weiter. Das hat ja dann Einfluss. Können Sie was zu den aktuellen Zahlen sagen, was das mit der Segregation, der Entmischung, der sozialen Isolation, der Trennung, was das gemacht hat mit den Zahlen ab 2015? Oder haben Sie die schon?
Ich habe für Erfurt und für Schwerin habe ich die Zahlen vorliegen bis 2017. Und also man muss ja bei beiden, ich mache das auch mal einen Atemzug, weil sonst hört es immer so an, als wäre Erfurt da irgendwie allein bei dem, was jetzt gerade passiert. Also es ist, ich glaube, viele andere ostdeutsche Städte haben das gleiche Problem. In dem Moment, wo jetzt die viele Ankommenden aus anderen Ländern zu uns kamen, sind die hier in eine Stadtgesellschaft integriert worden, wo sie ja bisher einen relativ sehr niedrigen Anteil hatten. Also Erfurt reden wir immer, haben wir lange Jahre von der Großstadt mit dem geringsten Ausländeranteil überhaupt geredet. Also. Und dann kommen sie nun zu uns und wir haben ja alles fair verteilt irgendwie, aber wenn man sich das jetzt tatsächlich mal anschaut, wo sind denn die Ausländeranteile hochgegangen und wo sind sie eigentlich kaum hochgegangen, dann sehen wir, dass wir 2014 Innenstadtlage und Plattenbaugebiete hatten wir sogar noch im Bereich Innenstadt, also da rede ich auch von Krempfer Vorstadt, von Johannes Vorstadt, dass wir sogar ungefähr ein Niveau hatten, was die Ausländeranteile hatten.
In welchem Jahr?
2014. Also. Und dann sehen wir auf einmal ein extrem starken Anstieg seit 2014 bis 2017 in den nördlichen Plattenbaugebieten, in den südöstlichen auf einem niedrigeren Niveau, aber auch einen sehr, sehr starken Anstieg der Ausländeranteile. Und im Innenstadtbereich hat es nur einen kurzen Anstieg von 2014 zu 2015 gegeben und seitdem ist es eher eine konstante Entwicklung. Würde ich jetzt so interpretieren, dass wir vielleicht wurden auch in den Innenstadtlagen am Anfang einige Ausländer halt aufgenommen, aber dann hat man auch dieses Niveau dann halt beibehalten und die Plattenbaugebiete laufen jetzt gerade voll, um es mal krass zu formulieren. Und die Gründe sind eigentlich ganz einfach. Wenn man sich vorher angeschaut hat, wo wurden dann Wohnungen frei, also wo haben wir Bevölkerung verloren, das ist das Schöne, dass wir in Erfurt, aber auch in anderen ostdeutschen Städten eine sehr positive Entwicklung, was die Bevölkerung angeht, hatten. Und wenn man Erfurt sich anschaut, dann ist das vor allem für die Innenstadtlagen halt festzustellen, wo es sehr starken Anstieg von Bevölkerung gab. Und gleichzeitig gab es aber in den Plattenbaugebieten im Norden und teilweise auch im Südosten nach wie vor einen Leerzug von Wohnungen.
Bis 2005 Rückbau und Wegzug und dann hat sich das 2005, 2003, 2005 umgekehrt, dass es dann wieder einen Zuzug
gab. Und dieser war aber eben selektiv, dass wir weiter in den Plattenbauten verloren haben und dass wir 2014 den einzig wirklich freien Wohnraum, den wir hatten, der war in den Plattenbauten. Und das war auch genau der Wohnraum, wo wir jetzt die Flüchtlinge, schrägstrich die Ausländer quasi reingesteckt haben. Und Ausländer aber, jetzt wirklich nur im statistischen Sinne.
6.000 Leute ist doch eigentlich verschwindend wenig im Vergleich zu 215.000. Wir sind ja, gehen sogar an die 220.000 jetzt fast ran. Das ist doch.
Aber wenn ich sie alle in ein Gebiet schlussendlich balle oder in ein größeres Gebiet, also wir reden da, ohne jetzt wirklich auf die Kommastelle zu schauen, für den ganzen Norden sind wir dabei um die 12%, wo wir vorher bei 4% waren, und das innerhalb von 3 Jahren.
Also das heißt, das ist dann schon spürbar und merkbar, und das heißt, umso größer das Argument, eine Durchmischung, aber die man ja nicht mit einer Brechstange hinbekommt. Das ist ja auch sozusagen der Reflex, das sind wir wieder bei der Distinktion. Also wenn wir beide jetzt auswandern würden nach Amerika, wollten und ein neues Leben anfangen, würden wir uns ja auch möglicherweise auch eine deutsche Community suchen.
Das kann durchaus sein, dass wir das auch tun würden halt so. Ich glaube, aber was hier momentan ist, und das sehe ich eben in keinster Weise, dass sich diese Personen sich einander suchen, sondern dass sie aufgrund von ökonomischen Gründen jetzt da hinein getrieben werden. Also es ist im Endeffekt, wie funktioniert Hartz-IV-System, dass ich ein bestimmten Betrag kriege, die sogenannte KDU, die Kosten der Unterkunft, wenn ich eine Wohnung haben will, und dass die in Erfurt halt für wenige Gebiete nur noch da ist. Und die Ausländer, die Flüchtlinge fallen sofort in dieses System hinein, nachdem sie quasi aus dem Flüchtlingsunterkünften halt rauskommen. Und dann haben sie eigentlich nur noch die Möglichkeiten, an den Plattenbauten sich eine Wohnung zu suchen. Plus, und das, glaube ich, kann man nicht verschweigen, obwohl es ja meines Wissens keine belastbaren Studien bisher jetzt großartig gibt, dass es ja vor allem auch die kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften nur sind, die sie überhaupt aufgenommen haben. Dass viele Private sagen, nee, komm, mit Flüchtlingen will ich jetzt irgendwie nicht so viel zu tun haben. Also, ne? Die kennen sich ja nicht aus, die wissen nicht, wie Mülltrennung funktioniert, keine Ahnung. Und deshalb ist auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften da, wo vor allem die Flüchtlinge halt in die Wohnungen halt quasi eingezogen sind.
Das heißt, Sozialwohnungen braucht es, aber die Frage ist, wo die sind, um der Segregation zu einer Entmischung entgegenzuwirken, genau. Ist die Frage, wo Sozialwohnungen. Das ist Aufgabe von Kommunalpolitik, das ist Städtebau, technische Entwicklung, sozusagen, wenn ich das möchte, muss ich Sozialwohnungen über die Stadt breit verteilen.
Ja. Das Problem, was das Ganze nur, also das hört sich mal so leicht an, also das würde einem sofort jeder Stadtplaner im Endeffekt sagen, ja, wir müssen da stärker Sozialwohnungen in Innenstadtbereiche halt bauen. Dadurch, dass wir in den letzten 10, 12 Jahren ein sehr, sehr, sehr großes Wachstum in Innenstadtlagen halt hatten von Bevölkerung, wir haben ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel Raum, den wir da überhaupt noch bebauen können. Also klar, es gibt noch Dinge, aber die machen nicht, also das ist relativ wenig und das ist eher der Tropfen auf den heißen Stein, den wir dabei nur noch hinbekommen. Und das muss man sich vielleicht auch, glaube ich, ein Stück weit vergegenwärtigen, wenn ich dann auf einmal anfange, Sozialwohnungen im Innenstadtbereich zu bauen und Erfurt wächst weiter, dann sollte es eigentlich, wenn die ökonomische Theorie irgendwie richtig ist, also auch zu einem weiteren Anstieg der Mieten kommen im Innenstadtbereich, weil man ja künstlich in den Markt eingreift und auf einmal Sozialwohnungen da quasi hinsetzt, wo normalerweise jemand den marktüblichen Preis bezahlt hätte gern.
Wer eigentlich verantwortlich ist, ist das die Wohnungspolitik, ist das die Schulpolitik, Land, Bund, kann man dem schon mal sagen, den Boden entziehen und sagen, sind alle, viele Bereiche verantwortlich?
Ich glaube, wir haben vor 15 Jahren einfach überhaupt diese Dinge, die wie sie heute sich entwickelt haben, hatte kaum jemand im Blick. Ich glaube auch, dass diese Weitsicht man nicht unbedingt erwarten konnte. Also wir haben damals gesprochen von, wir müssen große Teile unserer Städte abreißen, weil wir stark an Bevölkerung verlieren. Wir waren 2005 noch in einer tiefen Rezession drin, wo wir alles andere im Blick hatten als die soziale Mischung unserer Städte. Und da waren quasi diese Zwänge, die man teilweise auch hatte. Ich hatte es ganz am Anfang auch angesprochen, also dass die Wohnungsbaugesellschaften eher handlungsunfähig waren aufgrund von großen Schulden. Lasten. Ich glaube, da hat man aus vielen, vielen guten Gründen, hat keiner wirklich auf dem Schirm gehabt und seitdem läuft es aber auch irgendwie dahin. Also es ist nicht irgendwie, dass mal einer zwischendurch gesagt hatte, aha, Problem erkannt. Also ich meine, es ist ja auch, diese Studie hat ja nichts Neues erzählt. Professor Fischer von der FH hat vor genau 2 Jahren der genau das Gleiche gesagt. 60% aller Kinder im Norden sind arm. Da ist nichts drauf passiert. Da wirklich gar nichts ist da drauf passiert. Und diese Studie war auch schon allen im Stadtrat halt bekannt. Ich glaube, was man hat, es gibt keine leichten Lösungen. Das würde ich ja niemals behaupten an der Stelle. Aber bevor man dann eben, da weiter sucht, macht man anscheinend momentan relativ gar nichts.
Mhm. Naja gut, wir werden also mal drüber reden und das ins Gespräch bringen, denn dass sich Politik, Wissenschaft mal bemüht, belastbare Zahlen sich anschaut, ist ja wichtig, wie gesagt. Sie werden nämlich an weiter forschen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind ja Bildung und Ausbildung, Bildungssoziologie, soziale Ungleichheit, Geschlechterungleichheit, Schulsysteme und deutsche Schulpolitik und Stadtsoziologie. Über Stadtsoziologie werden wir sicher das nächste Mal reden, wenn Sie wiederkommen. Ich hoffe, Sie kommen wieder.
Gerne.
Gerne. Und dann bedanke ich mich sehr bei Professor Dr. Marcel Helbig, wie auch immer, von der Universität Erfurt und vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Letzter Satz noch, was macht dieses Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung? Da sind Sie ja, Sie pendeln dann hin und her. Muss man sich so ein Wissenschaftszentrum vorstellen?
Ja, ist das
eine universitäre Einrichtung?
Das ist eine außeruniversitäre Einrichtung innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Mhm. Das sind, ich meine, was man krass formuliert, und das ist eigentlich heute noch die wenigen Spitzenforschungsinstitute, die wir haben in Deutschland. Die Universitäten sind, glaube ich, mit Lehre mehr als genug belastet. Das gilt auch für die hiesige Universität und die Mittelausstattung in dem Leibniz-Institut, das ist auch mit Max-Planck-Instituten, ist eine deutlich bessere, wenn man forschen will, also dann eher in diese Richtung gehen.
Sind Sie in Erfurt zur Schule gegangen?
Ja.
Ist doch nicht alles so ganz so schlecht gewesen, weil...
Nein! Über was wir gar nicht gesprochen haben, zum Beispiel, wenn dann die Grundschule vorbei ist. Gymnasien. Das ist ziemlich egal. Die Gymnasien sind, glaube ich, relativ gut hier alle, und das gilt auch für, wenn man das deutschlandweit sich anschaut, dass wir kaum soziale Ungleichheiten zwischen privaten und öffentlichen Gymnasien haben. Also es gibt keine Flucht aus dem öffentlichen Gymnasium. Das ist immer noch das Hochgehaltene.
Aber die Grundschule.
aber die Grundschule, die eben genau die ganzen sozialen Probleme, die wir in diesem Land haben, eigentlich tragen muss heutzutage.
Ja, und dann werden die schlecht bezahlt und haben einen schlechten Ruf. Ich bedanke mich sehr bei Professor Dr. Marcel Helbig von der Universität Erfurt und vom WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.